Wir kommen jetzt zu den Versen 14 bis 29. Also wir haben im ersten Teil, in diesen Versen 6 bis 13, wurde klar gemacht, warum der teilweise Ausschluss Israels vom Heil möglich ist. Der ist deshalb möglich, weil das Heil nicht abhängig ist von der Abstammung und nicht abhängig ist von Leistungen. Wir werden nur aus Gnade gerettet und es darf jeder gerettet werden, unabhängig davon, ob er vom Abraham abstammt oder nicht. Es ist ja immer die Gefahr, dass man sich auf Äußerliches verlässt. Das gibt es bei uns auch. Man geht Tag aus, Tag ein in die Versammlung und denkt sich, weil ich in die Versammlung gehe, schon von Kind an, deshalb bin ich auch Christ. Das macht dich nicht zum Christen, dass du Sonntag aus und Sonntag ein in die Versammlung gehst. Das macht dich nicht zum Christen. Bei den Juden war es auch so, äußerliche Abstammung und äußerliches sich halten an das Gesetzbuch des Mose, das hilft nicht zum Heil. Man muss es innerlich sein. Also, was Paulus jetzt gezeigt hat, ist, dass das Wort Gottes nicht hinfällig geworden ist. Das heißt, die Verheißungen für Israel gelten immer noch. Und für die Israeliten, die nicht an den Messias glauben, gelten sie nicht. So einfach. Wenn jemand nicht an den Messias glaubt, gelten ihm die Verheißungen nicht. Denn nicht alle von Israel sind Israel. Es gibt eben äußerliche Israeliten und es gibt solche, die nicht nur äußerliche Israeliten, sondern auch innerliche Israeliten sind. Das wahre, treue Gottesvolk. Und denen gelten die Verheißungen. Und nicht nur ihnen, sondern auch den Heiden, wie wir gleich sehen werden. Also, in Vers 14 bis 29, ich lese zuerst einige Verse. Was werden wir also sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Bis hierher mal. In diesem zweiten Abschnitt, der geht bis Vers 29, in diesem Abschnitt geht es darum, warum Israels Ausschluss vom Heil gerecht ist. Der teilweise Ausschluss Israels vom Heil ist gerecht. Die Israeliten, die nicht an den Messias glauben, sind vom Heil ausgeschlossen und das ist gerecht, will Paulus jetzt erklären. Die Juden könnten dem Paulus vielleicht vorwerfen, und das weiß er, sie könnten ihm vorwerfen und sagen, Gott ist ungerecht. Jetzt sind wir von Abraham abstammend, Abraham hat ganz besondere Verheißungen bekommen und jetzt sollen wir auf die gleiche Ebene gestellt werden wie die Heiden? Und wir sind nichts mehr Besonderes? Wenn die Heiden völlig aus Gnade gerettet werden und nur durch Glauben, das ist doch ungerecht uns Juden gegenüber. Wir laufen dahin nach Jerusalem dreimal im Jahr zu den Festen und wir laufen, um den Sabbat zu feiern und wir laufen, um die Gebote zu halten und wir sind unterwegs, um Gott zu gefallen und wir laufen hin und her und das soll uns nichts helfen? Und die Heiden, die Bösen, die werden einfach aus Gnade gerettet? Vers 14, was werden wir sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Paulus sagt, Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht einer, der einfach willkürlich handelt. Gott hat zwar das Recht, das so einfach zu bestimmen, was er tut, aber er handelt nicht willkürlich. Paulus bringt hier ein Argument und will den Juden zeigen, erstens einmal soll euch klar sein, wenn Gott irgendwas tut, dann kannst du ihm nicht vorschreiben, was er tut. Du bist nicht Chef über Gott. Gott ist souverän, das heißt, er ist frei, zu handeln, so wie er will. Und niemand kann ihm vorschreiben, unter welchen Bedingungen er die Menschen rettet. Es ist sein Vorrecht, es so zu bestimmen, dass die gerettet werden, die an den Messias glauben. Und wer an den Messias nicht glaubt, der wird nicht gerettet. Das kann Gott so bestimmen. Schließlich ist er Gott. Es geht hier um die Freiheit Gottes. Darf Gott tun, was er will? Ja, Gott darf tun, was er will. Das Interessante ist aber, und das Wichtige hier, Gott tut nicht einfach irgendwas willkürlich. Wenn Gott etwas tut, dann weiß er, warum er etwas tut. Das heißt, er hat Kriterien. Er handelt nach bestimmten Kriterien. Vers 15 führt der Apostel Paulus ein Beispiel aus der Geschichte auf. Das ist sein erstes Argument, um zu zeigen, dass Gott frei ist. Aber dass Gott, obwohl er frei ist, nach bestimmten Kriterien handelt, nicht einfach willkürlich. Vers 15, denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Was ist das für ein Vers? Wo kommt er her? Kommt aus dem zweiten Buch Mose. Aus dem 33. Kapitel. Was war da? Ah, das war beim goldenen Kalb. Was war da los? Nun, die Israeliten haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und Gott hat zu Mose gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Radier dieses Volk aus. Und ich lasse nur dich übrig. Ich radiere dieses Volk jetzt aus. Mir reicht's. Sie haben das Gesetz gebrochen schon, ehe sie es schriftlich in der Hand haben. Und was macht Mose? Gott sagt, Mose sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Was werden dann die Ägypter sagen, wenn sie das hören? Was willst du für deine große Ehre tun? Die Ägypter werden sagen, Gott war nicht in der Lage, die Israeliten ins Land zu führen. Und dann hat Mose gebetet, so gut er nur beten konnte. Und wisst ihr, was Gott tat? Gott sagt, also gut, Mose. Dann handeln wir nicht nach dem Motto Gerechtigkeit, dann handeln wir nach Barmherzigkeit. Gott ist gnädig und barmherzig. Und in diesem Zusammenhang wurde dieser Vers gesagt. Gott, ich werde barmherzig sein, gegen wem ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde. Die Israeliten oder die israelitischen Christen, die hätten vielleicht gesagt, aber das ist doch ungerecht, wir sind Israeliten, wir haben so viel getan für Gott und das ist doch, Gott muss uns gerecht behandeln. Wir laufen da und den Geboten gehorchen und dann muss Gott doch jetzt gerecht verfahren mit uns. Und wir sind doch mehr als die Heiden. Da sagt Paulus, warte mal. Willst du wirklich, dass Gott nach Gerechtigkeit mit dir verfährt? Willst du das wirklich? Wie war denn das damals beim goldenen Kalb? Was wäre denn geschehen, wenn Gott nach Gerechtigkeit verfahren wäre an jenem Tag? Da gäbe es dich nicht mehr. Sei froh, dass Gott barmherzig war damals und dass er nach Barmherzigkeit vorging und nicht nach Gerechtigkeit. Und warum hat Gott da, er hätte die Israeliten getötet, wenn es nach Gerechtigkeit gewesen wäre. Und warum hat Gott also damals beschlossen, barmherzig zu sein? Warum? Weil die Israeliten so gute Leute waren? Nein. Gott hat entschieden, barmherzig zu sein, weil er barmherzig ist, weil er ein barmherziger Gott ist. Darf er barmherzig sein? Darf er jedem gegenüber barmherzig sein? Darf er barmherzig sein dem gegenüber, dem er barmherzig sein will? Da sind die Juden jetzt still geworden. Gott, der dir gegenüber barmherzig war, der darf doch jetzt auch den Heiden gegenüber barmherzig sein. Gott hat ein Recht, anderen gegenüber genauso barmherzig zu sein. Und wenn Gott sich entschieden hat, dass er barmherzig ist, dann kannst du ihn nicht daran hindern. Gott hat sich entschieden, ich will den Juden barmherzig sein, damals beim goldenen Kalb. Und Gott hat entschieden, ich will den Heiden barmherzig sein, jetzt. Die dürfen jetzt zu Jesus kommen. alle auf einer Ebene. Gott ist also barmherzig und es kann nicht darauf ankommen, dass jemand sagt, nein, ich bin gelaufen, ich habe das Gesetz gehalten und bin überall hingelaufen und habe meine Opfer gebracht und so weiter. So geht es also nicht nach jemandes Laufen oder Wollen, sondern nach dem barmherzigen Gott. Und wem ist Gott gegenüber barmherzig? Ist Gott willkürlich in seinem Erbarmen? Ist Gott willkürlich, wenn er jemand Barmherzigkeit widerfahren lässt? Was sagt die Schrift? Wem ist Gott barmherzig? Dem, der hilflos und leer, mit leeren Händen zu Gott kommt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, wie der Zöllner im Tempel. Sei mir Sünder barmherzig. Gott ist all denen barmherzig, die sich auf seine Barmherzigkeit berufen und nicht auf ihre eigenen Leistungen. So war Gott den Juden barmherzig und dann war Gott den Heiden barmherzig. Römer Kapitel 11, Vers 30. Gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt durch ihren Ungehorsam, so waren auch diese Heiden, nun ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. Gott schloss alle ein in den Unglauben. Gott hat allen den Unglauben aufgedeckt, gezeigt, schaut, ihr seid alle Sünder und ich bin allen barmherzig. Jeder darf kommen, heißt das. Gottes Absicht war immer Barmherzigkeit. Die Schlussfolgerung ist in Vers 16, dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden, noch des Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Es ist nicht eine Sache des Juden, der die Gebote erfüllt und herumrennt und den Sabbat hält und die Feste hält und die Opfer darbringt. Nein, es liegt nicht daran. Es liegt nicht an den Leistungen des Menschen. Es liegt an der Barmherzigkeit Gottes. Und Gott hat sich entschieden, in seiner Freiheit jedem gegenüber barmherzig zu sein. Jeden, der zu ihm kommt, auf dieser Basis. Herr, nicht ich, sondern du allein. Niemand kann Gott hindern, es so zu wollen, so zu machen mit den Menschen. Wir sollen immer, wenn wir diese Kapitel lesen, wir sollen immer beachten, dass es geht hier um die Absichten Gottes für Israel und für die Heiden. Das ist das Thema. Wenn also Gott jetzt die Heiden erwählt, dass sie auch kommen dürfen, dann ist das nicht Willkür, dann ist das Barmherzigkeit. Das entspricht seinem Wesen. Ja, und dann haben wir noch ein Beispiel, Vers 17 und 18. Kommt ein zweites Beispiel aus der Geschichte des Pharao. Und zwar kommt jetzt die andere Seite. Und jetzt müssen wir gut aufpassen. Das ist äußerst wichtig, was hier steht. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu habe ich dich aufgestellt. Eben hierzu habe ich dich aufgestellt, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte, damit mein Name weithin kundgetan würde auf der ganzen Erde. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Diese Verse wurden oft völlig missverstanden, weil man den Zusammenhang nicht beachtet hat. Schauen wir auf den Zusammenhang. Der Apostel zitiert hier in Vers 17, zitiert er aus 2. Mose 9, Vers 16. Eben hierzu habe ich dich aufgestellt, dass ich meine Kraft an dir erzeigte, damit mein Name weithin kundgetan würde auf der ganzen Erde. Wie war das mit dem Pharao? Der Pharao war ein böser Mensch. der war ziemlich hart gegen die Israeliten, hat sie nicht zielen lassen wollen. Immer wieder hat er gesagt, nein, ich lasse euch nicht ziehen. 6-mal hat er sein Herz verhärtet und hat die Israeliten nicht ziehen lassen. Und dann hat Gott gesagt, na warte. Jetzt ist genug. Jetzt könnte ich dich töten und ich würde dich töten. Aber weißt du, was ich mache? Jetzt töte ich dich nicht. Jetzt verwende ich dich für meine Herrlichkeit, für meine Ehre, damit die Heiden sehen, wie groß ich bin. Jetzt verhärte ich dich, damit die Heiden sehen, was ich an den Israeliten tun werde, wenn ich sie dann durchs Rote Meer durchführen werde. Also, Gott hat jetzt sich entschieden, den Pharao nicht zu töten. Das hat er ja verdient, den Tod und das ewige Gericht. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht, ich verhärte dich. Und warum hat er ihn verhärtet? Damit die anderen Völker von Kanaan hören und überall die Völker hören, was Großartiges Gott gemacht hat bei den Israeliten, wie er sie durch das Meer geführt hat und durch die Wüste und so weiter und wie er sich mächtig erwiesen hat am Pharao und an seinen ganzen Volk. Gott hat sich frei entschieden, den Pharao nicht zu töten. Warum hat er das getan? Aus Barmherzigkeit den Völkern gegenüber, damit die Völker draußen erfahren, wer Gott ist. Gott hat den Pharao verhärtet, der eigentlich den Tod verdient hätte, hat ihn aber weiterhin leben lassen, aber verhärtet, damit die Größe Gottes verkündigt wird und damit viele Heiden sich zu Gott wenden können. Das hat Gott so entschieden. Hierzu stellte ich dich auf, hierzu ließ ich dich stehen, heißt es hier. Nicht hierzu habe ich dich geboren werden lassen, nein. Hierzu habe ich dich leben lassen. Andernfalls hätte ich dich töten können. Wenn Gott also in seiner Souveränität frei entscheidet, wen er rettet, dann ist er also genauso frei zu entscheiden, wen er verhärtet. Und den Pharao, da hat er sich entschieden, den verhärte ich. Und retten tut er den, der an ihn glaubt. Zurückweisen tut er den, der sich Gott gegenüber verschlossen hat, der nicht glauben will. Den weist Gott zurück. Also war das blinde Willkür? Ist es so, dass Gott hergeht und sagt, dich verhärte ich, dich rette ich, dich verhärte ich, dich rette ich? Oh nein, der Pharao, der wurde erst verhärtet, nachdem er sehr, sehr böse gehandelt hatte. Und zwar wiederholt und wiederholt und wiederholt hat er Gott abgewiesen. Nein, nein. Und dann hat Gott gesagt, gut, jetzt verhärte ich dich. Es war also nicht Willkür, wenn Gott jemanden verhärtet. Und der Grund, warum Gott den Pharao verhärtet, war seine Liebe zu den anderen, damit sie durch diese Geschichte Gott kennenlernen. Nun, wie war das bei den Juden? Da waren Juden, die haben an den Herrn Jesus nicht geglaubt und nicht geglaubt und nicht geglaubt. Und sie haben das Evangelium nochmal gehört und nochmal und nochmal. Zuerst durch den Herrn Jesus und zuerst durch Johannes den Täufer, dann durch den Herrn Jesus, dann durch die Apostel. Und sie wollten nicht hören. Was macht Gott jetzt? Jetzt verhärtet er sie. Jetzt verhärtet er ein ungläubiges Israel. Wozu verhärtet er sie? Damit die Heiden jetzt das Evangelium hören können. Gott hat sich abgewandt, heißt das, von den Israeliten, hat sich den Heiden zugewandt, damit jetzt die Heiden hereinkommen können. Und warum hat er das gemacht? Um die Israeliten wieder zum Eifersucht zu reizen, damit vielleicht doch einige wiederkommen. Das wird später in Kapitel 11 noch besprochen werden. Also Gott darf auch heute Israel verhärten, nachdem es sich so oft selber verhärtet hat und schlussendlich den Messias verworfen hat und die Apostel verworfen hat. Dann darf Gott sie also verhärten mit dem Ziel und mit der Absicht, dass nun das Heil zu den Völkern, zu den Heidenvölkern hinausgebracht wird. Vers 18, dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Gott ist frei, er darf tun, was er will. Er darf barmherzig sein gegen den er will, und er darf verhärten, wen er will. Frage, gegen wen will er denn barmherzig sein? Ha, am liebsten gegen alle. Am liebsten gegen alle. Aber in der Tat erst gegen die, die kommen und sagen, Herr, bitte vergib mir. Herr, nicht ich, nicht meine Werke, nur du. Ich berufe mich nur auf deine Gnade. Ah, da ist er gerne, da kann er barmherzig sein. Und wen verhärtet er? Wen er will. Und wen will er verhärten? Die will er verhärten, die sich stur widersetzen und nochmal widersetzen und nochmal widersetzen. Die will er verhärten. Gott handelt also nicht willkürlich in seinem Tun. Vers 19. Du wirst hieraufhin zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Vorhaben widerstanden? Das heißt, wer kann ihm widerstehen, wenn er sich so entscheidet? Wer kann ihm widerstehen? Paulus spricht hier von Gottes Freiheit, von Gottes Souveränität. Und wenn Gott tut, was er will, dann könnte ja einer sagen, ja, wenn Gott tut, was er will, dann warum tadelt er noch? Warum straft er noch? Er entscheidet, er hat sich ja so entschieden. Und jetzt sagt der Apostel, Vers 20, O, wer bist du, Mensch, dass du Gott entgegnest? Pass auf, was du machst, wenn du jetzt gegen Gott sprichst. Vers 20 in der Mitte, wird etwa das Geformte zu den Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn Israel ein Gefäß, Israel war so ein Gefäß, nehmen wir ein Tongefäß, ja? Da ist ein Töpfer, der hat ein Tongefäß. Und er macht es und er arbeitet daran und es will nicht gelingen, es wird einfach nicht, es ist so ein widerstrebsamer Ton. Er kriegt es nicht hin, was darf er jetzt den Ton machen und so, Schluss, jetzt mache ich ein neues. Darf er das? Natürlich darf er das. Israel war so ein Ton, so ein widerstrebender Ton. Der nimmt Israel und formt es zu einem schönen Gefäß oder will es zu einem schönen Gefäß formen. Was macht Israel? Israel ist rebellisch und nein, ich will meine eigenen Wege gehen. Ich will Leistung, ich will auf mich selber pochen. Und Israel verwirft den Messias. Ein Ton, der sich widerstrebt und er will sie nochmal biegen. Und dieser Ton hat einen freien Willen, hat einen eigenen Willen, dieser eigensinnige Ton. Ja? Israeliten waren hier wie der Ton. Übrigens in Jeremia Kapitel 18 steht das. Das hat Paulus nicht erfunden, dieses Beispiel. In Jeremia Kapitel 18 können Sie das nachlesen. Israel ist wie der Ton, der sich nicht formen lassen will. Also, wenn jetzt also Israel missraten ist und Gott sich jetzt abgewandt hat von Israel und sich den Heiden zugewandt hat, dann ist es doch Gottes gutes Recht. Das darf er. Er hat die Freiheit. Da kann ihn niemand daran hindern. Also, wenn du den Messias ablehnst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn Gott dich verwirft. Gott darf das tun. Und wenn er dann die Heiden erwählt. Damals hast du dich auch nicht beschwert beim goldenen Kalb. Da war er dir barmherzig. Da hast du dich auch nicht beschwert. Und damals hast du dich auch nicht beschwert, als er den Jakob erwählte zum irdischen Heilsvolk und den Esau verworfen hat. Also bitte beschwer dich jetzt nicht, wenn er diejenigen, die sich nicht bekehren wollen, die Juden, verwirft und sich zu den Heiden wendet. Niemand kann Gott was vorschreiben. Das wäre genauso töricht, wie wenn der Ton dem Töpfer etwas vorschreiben würde. Und Vers 22 kommt die Anwendung von diesem Prinzip, das er jetzt gesagt hat, Vers 22. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zornes, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, das ist ein Satz, da fehlt der Schluss. Paulus stellt hier eine Frage. Und das heißt, was willst du dann? Willst du dann gegen Gott aufstehen und sagen, Gott, du darfst es nicht? Also noch einmal. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kundtun wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zornes, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug. Was willst du da machen? Ich hoffe, Sie haben hier eine gute Übersetzung. Die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren. Hier steht nicht die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben vorherbestimmt waren. Das steht nicht im Text. Diese Gefäße des Zorns sind reif geworden fürs Verderben. Das ist der Gedanke. Die wurden Gefäße des Zorns nicht einfach so. Die wurden Gefäße des Zorns, weil sie sich widerstrebten. Wer sind denn diese Gefäße des Zorns? Um wen geht's denn hier? Wer sind die Gefäße des Zorns, die er verworfen hat? Die Israeliten, die den Herrn Jesus nicht annehmen wollten. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kundtun wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Die Gefäße des Zorns waren fertig, waren reif fürs Verderben, reif für das Gericht. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie nicht gerichtet. Die Israeliten haben den Herrn Jesus verworfen. Was hat er gemacht? Hat er ein Gericht vom Himmel geschickt an jenem Tag, als sie den Herrn Jesus kreuzigen ließen? Nein, er hat sie getragen, er hat sie geduldig weitergetragen. Er hat gewartet. Der hat die Apostel ausgeschickt. Dann sind die Apostel nach Jerusalem und nach Judäa und nach Samaria und überall haben sie das Evangelium verkündigt. Noch einmal erging das Evangelium. Überall hin. Gott hat gewartet. 40 Jahre. In Geduld und Langmut hat er sie getragen. Und zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, das war noch vor dem Jahr 70 nach Christus. In 70 nach Christus gab es ein Gericht. Das stimmt. Aber das, was hier geschrieben wurde, war vor dem Jahr 70 nach Christus. Und Gott hat bis zu dem Tag, als Paulus dies geschrieben hat, die Juden getragen, obwohl sie das Gericht verdient hätten. Er hat sie getragen aus Barmherzigkeit, bevor er schließlich dann das Gericht schickte. Aber vorher hat er sie getragen. Das entspricht seinem Wesen, der Barmherzigkeit. Also dieses ungläubige Israel hat durch sein böses, unbußfertiges Verhalten Gottes Zorn gereizt. Und er war geduldig ihnen gegenüber. Darf Gott geduldig sein mit den Israeliten? Darf er das? Natürlich. Also bitte, dann schreib ihm nicht vor, was er zu tun hat. Sei froh, dass er noch nicht eingeschritten ist zum Gericht. Wir dürfen das für uns auch sagen. Seien wir froh, dass Gott im persönlichen Leben nicht eingeschritten ist. Vielleicht bist du noch nicht gläubig. Dann sei froh, dass er noch gewartet hat bis zum heutigen Tag. Und dann komm jetzt zum Herrn Jesus und übergib ihm dein Leben. Dieser Text, liebe Geschwister, sagt nicht, dass Gott einige Menschen vorherbestimmt hat, dass sie in die Hölle gehen und andere hat er vorherbestimmt, dass sie in den Himmel kommen. Das sagt der Text überhaupt nicht. Das wollen manche in den Text hineinlesen. Was wäre das für ein Bild von Gott, der von vornherein bestimmt, ja, dich schicke ich in die Hölle und dich in den Himmel. Nicht so. Aber es geht weiter. In Vers 23. Und wenn Gott dieses getan hat, damit erkennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete. Wenn Gott sich entschieden hat, mit Israel zu warten und es noch nicht zu richten, was willst du machen? Darf er das? Ja, das darf er. Und Vers 23, und wenn Gott sich entschieden hat, sich jetzt den Heiden zuzuwenden, denen, die das Evangelium aufnehmen wollen. Das heißt hier, wenn Gott das getan hat, wenn Gott gewartet hat mit dem Gericht und wenn Gott die Juden jetzt verhärtet hat, damit er jetzt das Evangelium hinausgehen lassen kann zu den Heiden, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete. Was willst du Gott hindern? Die Gefäße der Barmherzigkeit, das sind die Menschen, die sich auf die Barmherzigkeit berufen und sagen, Herr, ich nicht meine Leistungen, nur du. Was hat Gott mit den Gefäßen der Barmherzigkeit getan? Er hat sie im Voraus zu Herrlichkeit bereitet. Ich hoffe, Sie haben eine genaue Übersetzung. Es sollte nicht heißen, er hat sie zur Herrlichkeit bereitet, sondern zu Herrlichkeit. Das heißt, er hat vorher bereitet, dass sie Herrlichkeit bekommen sollten. Wissen Sie, wie das ist? Das ist so wie meine Tochter. Meine Tochter kam eines Tages nach Hause und hat gesagt, Papa, Mama, ich habe ein Kleid, ein Babygewand gekauft. Und ich sage, wozu ein Babygewand? Du bist ja gar nicht verheiratet. Sagt sie, das ist das Gewand, das ist für mein Baby. Die war noch nicht mal verlobt, oder war sie gerade verlobt vielleicht, ja? Das ist für mein Baby. Was hat sie getan? Sie hat ihr Baby zuvor bestimmt oder zuvor bereitet zum Tragen dieses Babygewands. Das Baby war noch gar nicht da. Und sie hat nicht bestimmt, wer das Baby sein wird. Das kann sie gar nicht. Aber sie hat schon im Voraus das Baby zur Herrlichkeit bereitet, zum Tragen eines herrlichen Babygewandes bereitet. Ja, wir verstehen den Vergleich. Es gibt, also Gott gibt denen, die sich bekehren, nicht nur das Heil, sondern er gibt ihnen Herrlichkeit. Und Gott bestimmte oder bereitete im Voraus die Gläubigen zu Herrlichkeit. Sie sollten Herrlichkeit bekommen. Der Text sagt nicht, dass Gott eine bestimmte Anzahl von Menschen dazu vorbestimmt hat, dass sie sich bekehren. Das steht überhaupt nicht im Text. Der Text sagt, dass sie zu einer wunderbaren Herrlichkeit bereitet sind. Die Gefäße der Barmherzigkeit. Wenn Heiden zum Glauben kommen, dürfen sie in das herrliche Heil eintreten, das Gott ursprünglich den Juden verheißen hätte. Gott hat das so gewollt. Darf er das? Das darf er. Denn er ist frei und niemand kann ihn daran hindern. Soweit diese Texte, die nicht einfach sind, das verstehe ich. Aber wenn wir den Zusammenhang haben, dann ist es leichter, dann können wir dem folgen und kommen nicht auf eine falsche Meinung über Gott. Möge der Herr uns segnen und uns helfen, dass wir seine Barmherzigkeit verstehen. Möchten wir noch aufstehen zum Gebet?